This is Dottie Pepper, and you're listening to Radio Golf Show.
Meine Damen und Herren, liebe Freunde und auch ein paar Widersacher, es ist Solheim-Time. Willkommen in der Sendung. Ich bin Ihr Gastgeber. Mein Name ist Frank Förster. Dies ist keine Promo, dies ist die tatsächliche Sendung. Die vielen Schichten und Facetten des Spiels sind es, die Golf zu dem machen, was es ist. Das Spiel. Und wenn wir eine dieser Schichten abziehen, finden wir Turniergolf und Mannschaftswettbewerbe. Diejenigen unter Ihnen, die unser Material regelmäßig genießen, wissen sehr gut, dass wir weder mit einem Netz noch mit einem Drehbuch arbeiten. Und von all den mittelmäßigen Moderatoren da draußen sage ich öfter M als jeder andere von Ihnen. Unser heutiger Gast ist Isabel von Wilke, Textchefin Golf Magazin. Isabel und ich sprechen vielleicht über die Geschichte vom Solheim Cup, das Team Europe, das Team USA, den Robert Trent Jones Golf Club, das Format, das Wetter, den Stellenwert vom Solheim Cup im Frauengolf, vielleicht aber auch nicht. Es ist unsere Sendung und wir werden sehen, wohin uns das Gespräch führt. Team Europe hat 3 Matches in Folge gewonnen und noch nie hat ein Team den Solheim Cup über einen Zeitraum von 4 Matches gewonnen. Das allein könnte schon Motivation genug für Team Europe sein, denn Sportler leben dafür, Rekorde aufzustellen und Geschichte zu schreiben. Die Amerikanerinnen auf der anderen Seite und nicht zuletzt Vice-Captain Angela Stanford haben hitzig kommentiert, wir müssen einfach gewinnen. Es ist das zweite Mal, dass dieser Wettbewerb innerhalb von 12 Monaten ausgetragen wird, damit wir uns nicht an dieses Solheim und Ryder in einem Jahr gewöhnen. 19 der 24 Spielerinnen, die letztes Jahr in Spanien dabei waren, gehen wieder an den Start. Und auch die Kapitäne sind wieder Stacey Lewis und Suzanne Patterson. Der Slogan der Amis diese Woche ist Unfinished Business. Liebe Isabel, herzlich willkommen. Es ist schön, dass du wieder bei uns bist. Unfinished Business, ist das das Thema, mit dem wir anfangen wollen?
Ja, das können wir doch glatt machen. Also erstmal vielen, vielen Dank, Frank, dass ich überhaupt dabei sein darf und kann. Und ich freue mich, dass du dieses Thema ausgewählt hast. Aus Sicht der Amerikanerinnen ist es definitiv Unfinished Business. Denn dieses Unentschieden, das hat die ja so gestört, dass die letztes Mal 14-14, dass es unentschieden ausgegangen ist. Aber wir kennen es ja wie beim Ryder Cup, so war es ja auch 1989 beim Ryder Cup. Da bleibt dann halt die Trophäe bei den Titelverteidigerinnen. Mhm. Und das fanden die Amerikanerinnen sehr unschön. Und ich war eher sehr enttäuscht von der Art und Weise, wie diese Diskussion immer wieder angehitzt worden ist. Ich weiß nicht, wie hast du es gesehen?
Ja, also ich meine, für mich war interessant, ich meine, ehrlich gesagt, ich war überrascht, dass wir das dreimal hintereinander jetzt gewonnen hatten. Ich konnte mich gar nicht daran erinnern, ich weiß auch gar nicht, wer letztes Jahr Wimbledon gewonnen hat mehr, aber ich meine, 2019 haben wir in Schottland, in Glen Eagles, 14,5, 13,5 gewonnen. Das war, da kann ich mich daran erinnern, Suzanne Patterson hat den letzten Putt, mit dem letzten Putt ihrer Karriere das Match gewonnen für Europa. 21 haben wir dann in den USA 15-13 gewonnen. Das war schon eine Hausnummer. Und jetzt haben wir halt in Spanien das Unentschieden nach einem 0-4 am Freitagmorgen noch rausgerissen. Und es waren also alles knappe Kisten. Also sind wir da. Ich meine, es gibt natürlich viele Facetten. Was, ob dieses Wir müssen gewinnen jetzt eine Motivation für die Amerikanerinnen ist oder ob dieses Wir können Geschichte schreiben und zum ersten Mal das Ding 4-mal hintereinander gewinnen für die Europäer. Mhm. Was denkst du denn, wer gewinnt? Fangen wir mal so an.
Oh, also ich wünschte, du hättest mich jetzt zu letztem Jahr gefragt. Da muss ich sagen, war ich von vornherein sehr, sehr optimistisch. Nicht nur, weil es ein Heimspiel ist, einfach weil diese Entscheidungen, auch der Captain's Pick, diese ganze Zusammenstellung des Teams, überhaupt Susan Patterson, von der wir wahrscheinlich später auch noch ein bisschen reden werden, ist so eine, im positiven Sinne, eine Kampfsau. Während diesmal befürchte ich, wie es eben in der amerikanischen Historie so ist, die Supporter sind unfassbar laut und ich würde mal ganz fies sagen, auf eine nicht immer sportliche Art und Weise. Das haben wir auch beim Ryder Cup gesehen. Ich habe ein geteiltes Bauchgefühl. Ich bin natürlich immer pro Europa. Ich würde es am liebsten mit den Worten von Esther bestätigen. Sie glaubt, Europa gewinnt. Sie hatte gerade ein Interview mit meinem Kollegen Philipp von Schönborn und zeigte sich da sehr positiv. Aber es wird eine spannende Kiste, vor allem weil es ein Heimspiel für Amerika ist und weil wirklich in allen Medien dieser sehr, sehr extreme Druck ist.
Ja, es ist ja wie beim Ryder Cup. Ich meine, wenn man aufs Papier guckt, müssten wir da eigentlich gar nicht hinfahren.
Oh, ja, auf dem Papier sind die Amis immer stark, ne? Aber
Eben.
das ist wirklich, das hat auch Katrina Matthew, die hatte ich auch 2019 im Interview, da hat sie auch ganz klar gesagt, die Amerikanerinnen sind die klaren Favoritinnen, aber sie glaubt eben an den Team Spirit. Und das haben ja beide Kapitäninnen bisher bewiesen. Also 2019, 2021 hat Katrina ihr Team super, super angeführt und eben 2023 auch Susan Patterson, obwohl ich glaube, dass es da nicht immer alles so ganz geschmeidig war. Ich glaube nämlich, dass die Französin Lynn Boutier, dass die nicht sehr unkompliziert ist. Aber das ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen Hörensagen. Aber trotzdem kriegen sie es hin. Ich meine, die Europäerinnen hatten letztes Jahr einen ganz, ganz starken Rückstand und haben das Ding noch gedreht. Und ich finde es fantastisch.
Ja. Ja, das war schon eine heiße Nummer, wie sie das gedreht haben am letzten Tag. Aber eines der großen Themen in den Vorschaus ist ja auch immer, sind auch immer die Captain's Picks. Ja, im Gegensatz zum Ryder Cup, wo die Kapitäne jetzt 6 Spieler picken, was ich gut finde, picken sie im Solheim Cup ja nur 3. Das ist also sehr, sehr begrenzt. Und natürlich ist dann immer die Frage, oh, warum hat sie den nicht genommen, die nicht genommen und die nicht genommen und warum, was macht die denn da und so weiter. Nicht? Wir haben wieder hier, was weiß ich, wie viele Golfspieler haben wir in Deutschland? 800.000, 800.000 Solheim Cup Captains. Das wäre schön, wenn wir 800.000 Solheim Cup Captains hätten. Haben wir ja leider nicht. Aber trotzdem. Und lass uns gleich mit den Picks mal anfangen, wenn wir uns die Teams angucken. Für uns. Ich bin ja hier, wir sehen hier das total durch die europäische Brille. Haben wir die Schweizerin, Albane Valenzuela, geboren in New York übrigens, habe ich heute. Ja, wusste ich auch nicht. Anna Nordqvist, Vizekapitänin, spielende Vizekapitänin, und Emily Pedersen. Und da ist natürlich gleich das Geschrei groß: Wo ist Alexandra Försterling? Wo ist Gemma Dreiberg? Nicht diese Sachen. Wie findest du die 3 Picks?
Also ich kann die bei Zweien kann ich sie natürlich total nachvollziehen. Ich meine, mal ehrlich, Anna Nordqvist braucht man gar nicht groß drüber zu reden. Und Emily Christine Patterson, die ist zum vierten Mal dann halt beim Solheim Cup dabei, hat auch schon letztes Jahr sehr, sehr gut gepunktet. Die ist halt einfach gut und ich verstehe es. Jetzt hat sich eben mit Esther Henseleit, eine Newcomerin, reingespielt. Esther ist überragend. Darüber brauchen wir überhaupt nicht zu
Ja.
diskutieren. Aber so ein Solheim Cup ist immer noch mal eine andere Sache, auch wenn natürlich Esther bereits früher schon im Ping Solheim Cup mitgemacht hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass eben Susan Patterson dann auf Erfahrung teilweise, also teilweise wohl bemerkt, gesetzt hat bei Albane Valenzuela, bei so wohlklingenden Namen halt nicht. Und klar, Alex Försterling, das ist super bedauerlich, aber wir hatten ja beide schon spekuliert, vielleicht liegt es daran, bei neue Teammitglieder, die beide aus Deutschland stammen, das ist vielleicht ein bisschen zu viel für so ein Solheim Cup-Team, kann vielleicht Susan Patterson gedacht haben. Und deswegen hat sie sich so entschieden, wie sie sich entschieden hat.
Ja, ich denke, ich stimme dir da voll bei. Denn es geht ja wirklich dann auch um Erfahrung, gerade wenn man nur 3 Picks hat. Hat mich sehr erinnert an, warum hat Luke Donald Shane Lowry genommen und nicht Adrian Meronk.
Genau.
Ganz einfach aus dem Grund. Und okay, Patterson spielt nicht die beste Saison, aber sie hat 23 in Spanien alle 5 Matches gespielt. Ja, sie war in den Einzeln in der 12. Position und die sind 8 zu 8 in die Einzel gegangen. Sie war also von Suzanne Patterson als Anchor am Ende des Feldes gegen Lexi Thompson angesagt. Und ich denke, genau das ist, was Mannschaften brauchen im Solheim Cup oder im Ryder Cup. Ich meine, Alexandra Försterling, ich kenne sie nicht, ich habe sie auch noch nicht live spielen sehen. Das ist eine super Spielerin, was sie da bei der Almundi in Berlin geliefert hat im Playoff. Das war Wahnsinn und hat ja auch gewonnen und so weiter. Und ihre Zeit wird kommen. Sie ist halt nicht die Zwillingsschwester von Ludwig Åberg, der ohne praktisch riesige Erfahrung da sofort hingeht. Aber ich fand super, dass Esther sich selbst qualifiziert hat und nicht gepickt werden musste.
Ja,
Hat sie ja auch
richtig.
verdient und sie ist ja auch mit ihren 25 Jahren eine der jüngsten im Team, nicht? Ich meine, ich glaube nur Maja Stark ist jünger und Alex ist ja auch erst 24. Und das wäre dann halt gerade als Auswärtsspiel in Virginia, nicht? Konservativen Bundesstaat USA mit USA, USA. Dann gegen Nelly Korda da zu stehen, da ist sie vielleicht noch nicht bereit zu. Und ich denke aber, ihre Zeit wird auf jeden Fall kommen. Ich fand es ein bisschen interessanter oder ein bisschen kontroverser bei den Amerikanerinnen, denn Stacey Lewis hat Jennifer Kupcho sich geschnappt. Und ich denke, Jennifer Kupcho wird viele Leute überraschen, denn sie ist eine super, super Spielerin. Dann war natürlich die Entscheidung Lexi Thompson. Lexi auch erst 29, hat ja angekündigt, dass sie aufhören will. Hat auch bis jetzt überhaupt nicht gut gespielt. Ich meine, schreibt Stacey Lewis da ein Drehbuch, dass Lexi am Sonntagabend auf der 18 als letzte Spielerin den Siegesputt einschiebt und sowas kann ja gar nicht gut gehen.
Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, das hört sich jetzt fies an, aber man darf eben nicht vergessen, ja, Lexi ist erst 29, aber was diese Frau auf den Deutsch, für den, sorry, internationalen Damen-Golfsport bereits geleistet hat, und es ist schon eine heftige Entscheidung, in dem Alter schon abzutreten, aber sie war eben schon am Zenit, und das ist einfach wie so eine kleine Hommage an sie ist, und ich könnte mir gleich vorstellen, dass sie vielleicht doch performen wird, gerade deswegen. Ich meine, jetzt kann sie leicht aufspielen. Sie hat ja ganz offen von ihren Tiefen gesprochen, von ihrer Depression. Also ich finde es schon eine tolle Entscheidung, weil es sind auch sehr klangvolle Namen. Ich meine, stell dir mal vor, wenn dann da so ein Newcomer im europäischen Team auf einmal gegen so eine Lexi Thompson auftreten soll. Und das sind einfach auch klangvolle Namen. Lilia Wu, Nelly Thompson, Nelly Korda. Das ist einfach, ja, Wahnsinn. Also ein stark, sehr klangvolles Team und sehr erfolgreich.
Ja, ich bin ein riesiger Lexi-Fan. Ich meine, und sie hat ja auch, ich weiß, wann ist sie mit 14 oder 15 war sie ja schon im Spotlight, nicht? Das ist ja schon mehr als die Hälfte ihres Lebens. Und mich würde es freuen, wenn sie super performt. Ich weiß nicht, ob man da auf so einem Level den Hebel einfach umlegen kann, denn sie hat ja wirklich nicht gut gespielt. Aber dann war halt die Entscheidung zwischen Sarah Schmelzel und Angel Yin. Und ich meine, Angel Yin ist in den Top 30 der Welt und war für mich eigentlich diejenige, die hätte da sein sollen. Aber Stacey Lewis hat sich für Sarah Schmelzel entschieden. Leute, die sagen, who the fuck is Sarah Schmelzel, haben wahrscheinlich nicht so viel Ahnung vom Golf, aber sehr, sehr gute Spielerin. Und ich meine jetzt auch gerade für dieses Format, nicht? Denn geht ja gerade darum, es geht um Attitude und diese ganzen Sachen. Aber wie gesagt, ich meine, selbst wenn sie jetzt Alex Försterling genommen hätte, wie viel Mal hätte Alex gespielt? Zweimal? Zwei Matches? Maximal drei? Ja, ich meine, mit Emily hat sie eine, die kann vier oder fünfmal spielen, wenn sie gut drauf ist, nicht?
Und das ist auch immer, finde ich, die Herausforderung, auch wenn wir uns jetzt im Vorfeld diese ganzen Statistiken zum Solheim Cup angesehen haben. Da gibt es ein paar Statistiken, die sehen für einige Spielerinnen nicht toll aus, weil dann eine bittere Null neben ihrem Namen steht. Aber wenn sie eben nur einen Einsatz hatten und die eben diesen einen Punkt nicht gemacht haben, das ist halt, und genau wie du richtig sagst, einige Spielerinnen werden wahrscheinlich vier, fünfmal zum Zuge kommen und machen dann 2,5 Punkte. Und das ist eben das, dass dieser erste Eindruck, der muss halt gleich passen, dann fängt an, die Kapitänin noch mehr an dich zu glauben, und dann bekommst du halt einen zweiten Einsatz. Und dann entwickelt sich das alles. Also, Mal schauen, also ich bin auch spannend, wie die Paarungen sein werden. Du hast ja schon ein paar Vermutungen angestellt, glaube ich,
Da
oder?
kommen wir gleich zu. Ja, wir werden gleich mal ein bisschen darüber reden. Ich meine, interessant ist auch, dass ich meine, natürlich die World Rankings, nicht die Amis, sind natürlich viel höher gerankt als die Europäer. Die Amis sind am Durchschnitt Ranking von 26, wir haben eins von 40. Wir sind auch das ältere Team, nicht? Wir haben ein Durchschnittsalter von 28, die von 26 irgendwas. Aber was mich auch amazed hat, ist, dass bei den Amerikanern haben nur zwei Spielerinnen wissen, wie es sich anfühlt, einen Solheim Cup zu gewinnen.
Also auch eine bittere Statistik. Und die müsstest du
Ja.
mal den Amis unter die Nase
Ja,
reiben.
auf jeden
Die
Fall.
Frauen.
Lexi Thompson und Allyson Lee,
Ja.
die meiner Meinung nach vielleicht vom Talent her die beste ist bei den Amis, die Allyson Lee, aber die wissen noch, wie es sich anfühlt, so einen Solheim Cup zu gewinnen, die anderen nicht. Ich meine, das könnte auch den Europäern in die Karten spielen. Und wer weiß, wenn die Amis wieder nicht schaffen, 2026 in Holland, ist dann keiner mehr dabei, der weiß, wie es sich anfühlt zu gewinnen. Die Amis verlieren ja dann auch schnell Interesse, wenn es nicht so klappt. Ne?
Ja, und vor allem, sie reden es dann kaputt. Also, wie ich ja schon angedeutet hatte, diese Gleichstanddiskussion, das war, wie gesagt, eine Frechheit. Es ist historisch so, es ist beim Ryder Cup immer so gewesen. Aber ich könnte mir glatt vorstellen, du hast recht, wenn die Amerikanerinnen jetzt dieses Jahr schon wieder verlieren sollten, dass sie dann so tun, auch Mensch, Solheim Cup, wen interessiert's. Dabei hat eben die 20. Auflage dann das Solheim Cup ja wirklich das Potenzial, riesig zu sein. Also, ich finde es genial, dass wir in Kontinentaleuropa diese 20. Solheim Cup-Auflage haben werden. Und ich hoffe wirklich, dass der niederländische Austragungsort Bernardus wirklich aus allen Nähten platzen wird, wie es sich endlich mal für ein super internationales Teammannschaftsevent gehört, ne?
Genau, ich meine, diese Events werden ja immer, immer größer und es werden ja auch richtige Events, nicht? Man sieht es am Ryder Cup, die Unterschiede zwischen Paris und Rom alleine schon, nicht? Und unser Freund Blechi in Green Eagle ist ja auch dabei, was richtig Riesiges zu bauen. Aber wir werden sehen, wie das in Virginia abläuft. Den Platz kennen wir beide nicht. Persönlich, die Bilder und was man drüber liest, ist natürlich Robert Trent Jones Masterpiece, er hat es genannt. Barack Obama ist Mitglied dort.
Ja, genau, ist ja nun auch in der Nähe von Washington
Ja,
DC, daher sehr,
Suburb. Ja, aber
sehr nah.
es ist der konservative Suburb. Es ist
Ja.
Südwest Washington, Virginia, Lake Manassas. Unheimlich teuer, kann ich mir vorstellen, in den Club reinzukommen. Aber die haben ja auch schon dreimal den President's Cup gehostet. Als
Viermal sogar, glaube
viermal,
ich, jetzt
viermal
angeblich.
sogar. Viermal.
Angeblich viermal. Also ich musste mich auch
Ja.
reinlesen. Wie gesagt, du kannst recht haben. Aber es ist ein imposantes Setting, ne?
Ich habe oft nicht recht. Sagt mir meine Frau auf jeden Fall. Aber es ist anscheinend ein Platz, der für Matchplay sehr geeignet ist. Und darum geht es ja. Die Amis haben jetzt auch ihren, sage ich mal, ihren statistikaffinen Molinari sich ins Team geholt, einen Analysten von KPMG, der Stacey Lewis anscheinend dabei helfen soll, wie sie ihre Teams zusammensetzt. Der war das letzte Mal auch schon dabei, hat am Freitagmorgen geklappt, aber dann nicht mehr. Wie können die Amis gewinnen, wäre dann eine Frage. Home Crowd?
Also ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ganz, ganz viel Homecourt, und so wird es auch sein. Ich meine, vorhin wollte ich dir nicht ins Wort fallen. Du sprachst von Massen. Nun ist das Schwierige bei Solheim Cup, Ryder Cup, es sind ja gar nicht so wahnsinnig viele Bahnen besetzt, vor allem nicht an den ersten 2 Tagen, denn es werden ja nur Vierer gespielt. Und es können ja maximal 12 Spielerinnen draußen sein, sprich 6 Paarungen immer. Das heißt, es ballt sich auf ein paar Löchern. Und trotzdem befürchte ich, was eben auch sehr deutlich wurde, auch wieder aus den Interviews oder aus dem einen Interview mit Esther oder auch was andere Spielerinnen gesagt haben, die Frauen kennen das gar nicht, diese Menschenmassen. Also ich war bisher nur auf so ein paar Elite-Events, auch größeren Events. Das ist nicht vergleichbar.
Ja.
Einfach, also, und das ist eben das Besondere, glaube ich, beim Solheim Cup. Da ist es dann schon punktuell etwas mehr, aber auf jeden Fall sind die saumäßig laut. Und damit werden sie ganz viel punkten, dann natürlich von außen dieser immense Druck. Und ich kann mir vorstellen, Ich hatte gesehen, dass einige wirklich, dass sie sehr intensiv dort bereits trainiert haben. Und ich meine, wenn ich das richtig gelesen habe, die Spielerinnen müssen stark auf Par-3-Bahn sein, weil ich glaube, dass eben auf diesem Kurs die Par-3-Bahn spielentscheidend sein werden, die sich da teilweise, eine geht ja auch direkt über den Lake, dass das eben so die spielentscheidenden Bahnen sein könnten.
Ja. Ja, ich denke auch, die Home Crowd, ich meine, USA, get in the hole, diese ganze get in the hole Mentality, das können sie ja gut, nicht? Ja, das wird uns ja auch dann 2025 beim Ryder Cup in Bethpage in New York auf die Ohren gehauen. Aber ich denke, ganz wichtig für die Amis ist einmal Nelly Korda, ja, deren Leistung ja man wirklich mit der von Scottie Scheffler dieses Jahr vergleichen kann. Sechs Siege hat sie, glaube ich, reingespielt, nicht? Sie hat ein bisschen geschwächelt bei der Open und bei der Scottish Open. Aber absolute Weltklasse, absolute Nummer eins der Welt. Sie wird fünfmal spielen, sie muss performen. Das gleiche für Lilia Wu, ja, die jetzt Nummer zwei ist, aber endlich mal gesund ist, die in Spanien ja auch nicht performt hat. Und dann denke ich auch, vielleicht Rose Zhang. Ja, die ja auch dieses Wunderkind war, Amateurin Nummer eins, die in Spanien auch nicht performt hat. Ich denke, wenn diese drei nicht performen, dann haben wir eine richtig gute Chance, das Ding zu klauen. Und Lexi's Last Dance, we will see. Unheimlich nett und super. Und unser Golfschaffreund Drew Heinsley war für sie der Caddy in Tokio bei der Olympiade. Mal gucken, auf jeden Fall wird's richtig spannend. Jetzt wissen wir, warum die Amerikaner gewinnen können oder wie sie gewinnen können. Warum sollen wir denn gewinnen?
Naja, ich würde sagen, genauso wie beim Ryder Cup teilweise, wo es auch oft so war, dass sie auf dem Papier eben nicht die Stärkeren sind. Sie haben durch ihren exorbitanten Team Spirit meist gepunktet. Und so könnte ich mir vorstellen, vielleicht ist es manchmal einfacher als Underdog ans Tee zu gehen, wenn du hast weniger zu verlieren. Das heißt, die Europäerinnen können völlig frei aufspielen. Sie haben nicht den Druck, wir haben das jetzt eh schon dreimal gewonnen, viermal, das wäre ein Wunder, es wäre eine Ewigkeit in die Geschichtsbücher, aber sie müssen nicht. Sie sind im gegnerischen Terrain sozusagen. Die Wahrscheinlichkeit sinkt da nochmal ein bisschen, dass man da nochmal gewinnt. Das heißt, eigentlich können sie wirklich entspannt aufspielen. Und auch wenn man gegen eine Nelly Korda oder gegen eine Lilia Wu ans Tee geht, man muss nicht, man kann nur.
Ja.
Und trotzdem muss man sagen, dass wenn man sich jetzt nochmal die Statistiken dieses Jahres anguckt und des vergangenen Jahres, dieses Jahr ist das europäische Team nochmal besser. Sie sind nochmal erfahrener.
Ist es?
Also schon, wenn man, ich weiß nicht, ich hatte letztes Jahr mich da echt hingesetzt und so ganz kleinklamüsert das alles zusammengeschrieben. Und du hast es ja selbst gesagt, also die meisten Ladies gehen wieder ans Tee. Und das ist dann schon sehr gut. Die sind halt jetzt noch mal erfahrener und haben jetzt noch mal weniger Respekt davor. Also ich würde sagen, vielleicht hast du recht mit deinem Bauchgefühl, dass du gleich sagst, Europa.
Ja, ich bin ja ein Bauchgefühl-Typ, aber ich meine gerade, und ich meine, beide Teams haben zwei Rookies, ja, und wir haben die Schweizerin und Esther, und ich meine, Esther ist ja eine, wenn die das ganze Team Europe guckst, eine, die zurzeit nicht vielleicht am besten, aber richtig gut in Form ist von den 12, nicht? Scottish Open, Women's Open, Olympische Spiele, nicht, die geht da mit, ich denke, sicherlich mit ziemlich viel Selbstvertrauen rein. Für mich, der erste Grund, warum wir gewinnen werden oder können oder sollten, ist, wir werden Freitagmittag nicht 4-0 zurückliegen. Das ist das Erste.
Ja, auf jeden
Das
Fall.
passiert nicht nochmal. Nicht? Und dann haben wir ja auch, und wir versuchen so wenig Referenzen zur Live-Tour machen wie möglich, aber wir haben ja auch einen Ian Poulter im Solheim-Team, und zwar Leona Maguire, die in zwei Solheim Cups, ich glaube, 7 Punkte eingefahren hat oder sowas. Irgendwie so der Ecke, ich habe die Statistik jetzt nicht vor mir, aber sie hat auch in Spanien fünfmal gespielt und 3 Punkte eingefahren, glaube ich. Es ist also wirklich jemand, den die Amis auch vielleicht nicht auf dem Kieker haben. Hier ist er, Maguire, 5
Genau.
Matches, 3 Punkte in Spanien. Da hat auch keiner mit gerechnet. Was mir ein bisschen Sorge macht, ist unsere Nummer 1, Celine, die nicht unbedingt in Form ist, hat aber, glaube ich, in Spanien auch nur einen Punkt geholt. Oder gar keinen, ich weiß es gar nicht mehr. Also das dürfte auch nicht viel bedeuten. Aber wie gesagt, sie werden nicht zurücklegen und liegen und Leona Maguire. Und dann, wie du schon gesagt hast, die Erfahrung. Ja? Suzanne Patterson hat sich ein Team zusammengestellt von Spielerinnen, die haben fast doppelt so viel Solheim-Erfahrung wie die Amerikanerin. Ja, die anderen haben vielleicht die LPGA-Erfahrung und die Majors und dies und das. Aber Nummer 1 ist es Matchplay. Ja, denn oft, nicht wir gucken, oh, wie viele Punkte hat die geholt, oft sind es ja die, mit denen die spielen, die auch die Punkte für die gewinnen. Ich kann alle vier, ich kann beide Foursomes und beide Fourballs-Matches gewinnen und 4 Punkte holen und total scheiße spielen, wenn mein Partner super spielt. Macht mich auch nicht zum MVP. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig für uns. Ich denke, Suzanne ist eine bessere Kapitänin als Stacey Lewis, aber wollen wir mal gucken.
Genau, es sind halt, also wir hatten halt in den letzten beiden, nein, sozusagen vier, drei Ryder Cups so ganz unfassbar erfahrene Kapitäninnen. Also auch mit Katrina, ich meine, die hat 22 Punkte geholt. Die hat 9 Mal gespielt für den Solheim Cup. Also wer kann das sagen? Mit der Patterson, sie hat eben auch, sie hat 21 Punkte geholt und eben auch 9 Mal gespielt. Das ist Wahnsinn. Also eine riesige, ja, eine gute Quote und ganz, ganz viel Erfahrung.
Das sind die Sachen, die diese Competitions gewinnen. Wer sind unsere Stärksten? Ich meine, von der Rangliste her, Celine ist nicht Top 10 in der Welt. Und dann Charlie Hull und Maya Stark und Lynn Grant. Maya und Charlie. Okay. Ich kenne keinen, weder auf der LPGA oder der PGA Tour, die so aggressiv spielen wie die beide. Und ich bin mir sicher, dass vor Capitano Pattersons Büro eine Cha-Cha-Line von Spielerinnen steht, die mit Maya oder Charlie Fourball spielen wollen.
Ja, das kann ich so. Obwohl, dieses finde ich ja sehr sympathisch an den Europäern. Die tun ja immer alle so und so gehört sich's auch. Also in Interviews findet man immer wieder diese Frage, und was meinst du, mit wem wirst du spielen, dass sie sich immer ganz bedeckt halten, sagen, ah, ich kann mit allen. Und das ist auch wichtig, dass halt ein Team dadurch eine Einheit ist. Das hat auch Esther gerade in ihrem Interview gesagt, dass sie halt alle tatsächlich kennt. Von früher, auch noch aus der ihrer Ping-Zeit, also
Ja.
Ping Junior Solheim Cup-Zeit, und dass sie sich vorstellen kann, mit allen zu spielen, weil sie sich mit allen auch gut versteht. Und aber du hast schon recht, natürlich, die beiden Schwedinnen, das ist schon beachtlich, ja, was sie da immer wieder zaubern.
Ja.
Überhaupt, Schweden, unfassbare Nachwuchsarbeit. Aber was ich auch gerne nochmal betonen würde, ich meine, mal ehrlich, wir haben mittlerweile schon ein paar Deutsche auch gehabt, die beim Solheim Cup spielen und das gespielt haben. Das vergessen, glaube ich, auch immer wieder viele. Wir haben ja nicht nur jetzt eine Esther im Team, wir hatten früher mal eine Elisabeth Esterl, dann eine Sandra Gall, was viele vergessen haben, bestimmt. Bettina Howard, Caroline Masson, die
Genau.
meisten Spiele bisher. Und als eigentlich verkappt so halb Deutsche hatten wir auch mal die Flori Parker, die aber leider unter englischer Flagge spielt, die
Ah.
aber in Deutschland geboren und aufgewachsen ist.
Oh.
Mittlerweile als Tour-Referee unterwegs ist seit diesem Jahr.
Das wusste ich nicht. Hallo. Ja. Und seit wann gibt es den Solheim Cup? Seit 1990?
Genau,
Ja.
seit
Und
1990
das sind
und
jetzt 5 deutsche Spielerinnen, die du aufgezählt hast. Und wie lange gibt es den Ryder Cup? 100 Jahre?
ja, genau, das ist schon
Zwei
mal,
deutsche
und
Männer.
da
Also,
können wir sagen, aber sehr erfolgreiche natürlich mit Bernhard Langer und Martin
erfolgreich
Geismar, das ist
schon.
schon
Erfolgreich
bombig.
schon.
Ja,
Und ich
ja.
denke, ich weiß nicht, Sandra Gall ist ja auch wieder am Spielen, nicht? Ich weiß nicht, ob da sich was tut. Also, und Sofia Popow, nicht? Die war nicht im Solheim-Team, als sie
Nee, meines Erachtens, oh, jetzt ist das ganz dünnes Eis, habe ich die etwa vergessen, aber ich
Nee,
glaube
ich glaube auch
nicht.
nicht. Ich glaube auch nicht.
Es ist auch manchmal so bitter, wenn du halt direkt zwischen den beiden Wettkämpfen dein Hoch hast. Und sie hat ja
Ja.
wirklich ein temporäres Hoch. Sie ist die erste Major-Siegerin, die wir jemals hatten. Genauso wie wir natürlich mit Esther die erste Medaillensiegerin bei Olympia haben. Aber das Dolle an Esther ist noch eine andere Steigerung. Sie ist die erste Kontinentaleuropäerin, die jemals eine Medaille gewonnen hat bei Olympia. Das vergessen auch viele.
Ja.
Deswegen ist sie auch momentan ganz gut in der Presse der LET, weil das halt wirklich schon
Ja.
bombastisch ist.
Das ist Sofia Popow, Major und kein Solheim, aber es ist wie Xander Schauffele, zwei Majors und nicht Player of the Year.
Ist auch bitter, ne? Ja, genau.
Bitte, das ist Jack Nicklaus mal 1980 passiert gegen Tom Watson, aber seitdem auch nicht mehr. Also, Maya Stark und Charlie Hall, ich habe es mir noch mal angeguckt von letztem Jahr, da hat Charlie Hall ja nicht so gut gespielt, da war sie auch ein bisschen sauer, weil sie nur dreimal gespielt hat. Da hat sie sogar Foursome gespielt und ich denke, sie ist nicht die unbedingte Kandidatin für Alternate Chart. Aber wir werden sehen. Dann haben wir natürlich Georgia Hall, die alles spielen kann, Steady as a Rock. Ja, ich meine, ich habe gesagt, wir sind zwar das ältere Team, ja, aber wir sind älter wegen, sorry, Anna Nordqvist, 37, und Carlota Ciganda, über die wir noch gar nicht geredet haben. Ja, die 34 ist. Aber dann der Core des Teams, Charlie Hall, Maya Stark, Lynn Grant, Esther, Leona Maguire, Georgia Hall, Valenzuela, Alex Försterling, Emily Pedersen, die sind alle zwischen 24 und 28. Das sind alles noch junge Frauen, an denen wir noch viele, viele Jahre Spaß haben werden. Und wenn man sich anguckt, was da noch kommt, noch mehr. Lynn Grant, auch sehr aggressiv mit dem besten Short Game auf der Tour, hat den Männern ja letztens gezeigt, wie es geht, wo sie den Mixed Team da Event gewonnen hat. Würdest du sagen, das wird jetzt am Wochenende Esthers Coming Out Party auf einer globalen Bühne?
Also ich würde fast so weit gehen, dass sie die Coming-out-Party schon hatte. Also ich bei Esther, das finde ich auch so interessant, wenn man sie in Interviews hört, auch mal live, die ruht halt in sich. Also sie ist so ein typisches Nordlicht. Ich könnte auch mir vorstellen, neben ihr kann, weiß ich nicht, irgendwas explodieren und die wird nicht zucken und easy durchschwingen.
Ja.
Ich glaube, sie wird uns quasi nicht überraschen, weil sie halt einfach abliefern wird. Das wäre jetzt mal so meine Prognose. Und das ist, ja, die ist, glaube ich, jetzt angekommen. Die ruht in sich, die hat die Ruhe weg. Also ich glaube, das wird sensationell. Während, ja, weil über Carlotta können wir gleich mal sprechen. Ist ja als Amateurin schon extrem aufgefallen. Erstmal war sie ja schon sehr früh sehr, sehr groß gewachsenes Mädchen. Und damals habe ich sogar auch noch ein bisschen den Ball getroffen. Ich habe mal direkt hinter ihr gespielt bei den Europameisterschaften, als sie in Falkenstein waren. Und das war eine andere Zeit, da haben die Spielerinnen nicht so weit abgeschlagen. Aber ich könnte schwören, dass Carlota Ciganda hat ihren Ball Carry von den weißen Abschlägen, wir mussten damals von Weiß und Gelb spielen, Carry einen Ball 60 Meter weiter geschlagen als Michael Tannhäuser damals. Also, und sie war damals ein 16-jähriges Mädchen und hat. Das ist eine unfassbare Spielerin und ich hätte fast gedacht, dass sie oder erwartet, dass sie eine bessere Profikarriere hinlegt. Sie hat zwar schon zwei LPGA-Tour-Siege hinter sich, aber irgendwie hätte ich gedacht, also insgesamt 10 Profisiege, aber ich hätte gedacht, dass sie noch mehr reißen würde, weil ihr Golf war von Kindesbeinen an bereits wie von einem anderen Stern.
Ja, wie wichtig ist es für die Europäerin auf der LPGA Tour zu spielen?
Oh, leider ganz wichtig. Das ist ja das Traurige. Also das sagen ja auch alle Kapitäninnen im Interview, genauso wie ja Katrina Matthews es gesagt hatte. Alle wollen nach Amerika, denn da ist noch mal mehr Geld. Also wir haben jetzt natürlich auf der LET das Glück, dass wir Aramco haben. Wir wollen mal nicht darüber reden, woher dieses Geld
Ja,
kommt.
dann ist alles gut.
Aber alle wollen nach Amerika, weil da ist mehr, da geht mehr. Vor allem darf man da auch nicht vergessen, da ist das Wetter auch eher besser. Also eine Zeit lang war es auf der LET ja eher so, wenn die Herren auf den Plätzen gespielt haben, dann war es eben in den Sommermonaten und die haben dann meist außerhalb der guten Saison auf bestimmten Plätzen gespielt oder auch auf unbekannteren Plätzen, auch auf anders gepflegten Plätzen. Und es ist einfach noch mal ein bisschen was anderes, aber ich würde sagen, dass die LIT auch durch diese Subventionen wirklich einen riesen Boost gemacht hat, auch finanziell. Aber es ist eben noch ein ganz anderer Schnack. Und auf der LPGA-Tour hingegen ist viel mehr Geld und auch der Damensport, es wird irgendwie mehr gelebt, Damengolf. Aber weil auch in Amerika grundsätzlich Sport mehr gelebt wird, es ist noch mehr ein Happening. Es ist einfach ja von Anfang an im Education-System da integriert. Aber daher befürchte ich, dass viele immer noch nach Amerika wollen. Und so machen es ja auch die erfolgreichen deutschen Spielerinnen. Esther ist dort, Caro ist dort, Sophia Popow ist dort. Ja.
Sandra Gahl ist dort geblieben. Ich meine,
Ja.
wär College Golf dann der erste Schritt dafür in den USA, College Golf?
Aber das ist jetzt sehr spekulativ, ne? Also ich habe beides erlebt. Also ich habe dann auch selbst über 20 Jahre Bundesliga gespielt und habe auch Geschichten erlebt, dass exzellente Spielerinnen rübergegangen sind, dann eine Schwungumstellung kam und danach haben sie nichts mehr getroffen. Also das gibt's auch, aber natürlich gibt es eher die positiven Geschichten. Du hast natürlich, ich kenne Spielerinnen, die haben dort offiziell College Golf gespielt. Eigentlich denkt man geht da zur akademischen Ausbildung hin und tatsächlich haben sie nur zweimal die Woche das College wirklich akademisch besucht und
So oft?
haben die restliche Zeit eben Golf gespielt und Fitness gemacht. Und die kommen dann auch echt als geschulte Maschinen wieder. Es geht so und so. Und wenn jemand glaubt, er oder sie möchte Profi werden, würde fast sagen, ja, dass ich es empfehlen würde. Aber das ist jetzt ganz subjektiv, nicht wissenschaftlich verifiziert, ne?
Ich meine, bei den Männern, bei den Jungs, da sind die Colleges ja ganz aggressiv schon hinterher. Ich meine,
Auch bei den Frauen.
die auch bei den
Auch
Frauen.
bei den, ja, bei den Frauen auch. Also wirklich, das ist einfach auch, die Finanzierung ist einfach. Ich meine, wenn du auf so ein nicht Ivy College, aber auf ein ganz gutes gehen möchtest, wie jetzt, okay, BU ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber da kostet ein Semester eben so um die
Ja,
35.000
ja.
Dollar teilweise.
Ja.
Und sobald du das Stipendium hast, ist alles included. Housing, alles.
Alles, ja.
Und da ist ein Team, das kümmert sich um dich. Das kümmert sich um deine Belange. Du wirst sofort integriert. Du bist da nicht ein Einzelkämpfer. Es ist
Und
schon
du hast
sinnvoll.
den Wettbewerb, du hast die Konkurrenz
Genau.
mit den Besten der Welt. Women's Golf, du hast es gesagt. Ist der Ryder Cup der Premier-Event in Frauengolf? Für
Du
dich?
meinst, wie du meinst, den Solheim Cup?
Der Solheim Cup, sorry. Gott.
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ja doch, er ist unfassbar, natürlich unfassbar wichtig, aber vielleicht, weil er auch erst 1990 gegründet ist, was natürlich auch historisch zu begründen ist, würde ich da eher sagen, und da würde sich jetzt wahrscheinlich so Pia Popov freuen, wenn ich das sage, dass ich da eher die Open Championship, also die Women's AIG momentan Open Championship nochmal als ein fast höher bewerten würde. Aber natürlich, da kommt alles zusammen. Da kommen die Besten der Besten spielen zusammen. Ja, also du hörst es schon in meiner Stimme. Ich wäre zu gerne jetzt dieses Jahr live dabei, aber bin es leider nicht. Ach, natürlich, ein Traumevent. Da aber leider nicht die Historie der Herren.
Ja, und wie siehst du denn, ich meine, Tennis lebt es ja zu einem gewissen Grad vor mit Wimbledon. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen Majors ist, aber wo das Preisgeld für die Männer das gleiche ist wie für die Frauen. Wenn ich mir die Preisgelder von der LET-Tour angucke,
Ja,
boah,
fängst dann zu weinen, ne?
ja. Wie kriegt man das Interesse dahin, wo es hingehört, für Frauengolf? Ich meine, wir hatten vorhin drüber gesprochen, Isabel, dass selbst bei einem Major oder bei einem wichtigen LPGA-Turnier, wenn du dir das im Fernsehen anguckst am Sonntag, da stehen ein paar hundert Leute ums 18. Grün am Sonntag.
Genau, auch in St. Andrews.
Nicht? Was? Ich meine, normalerweise sagt man, okay, nicht, wir brauchen einen Guten und einen Bösen, dann haben wir eine Geschichte. Dabei ist das Spiel der Frauen ja für mich, muss ich sagen, viel interessanter, weil ich mich damit viel mehr identifizieren kann. Weil die Golfplätze spielen, wie sie gespielt werden sollen. Ja? Ich meine, ich weiß nicht, was die Driving Averages sind. Sagen wir mal 240 Meter, 270 Yards Average on LPGA Tour. Mehr nicht, denke ich mal. Ja. Und dann wird dann richtig Golf gespielt. Bei den Männern ist es Boom und ein Wedge und Putt. Das ist eine Putting-Competition für mich. Das ist nicht richtig Golf. Was müssen wir tun oder was muss getan werden von den Medien, von allen, um Frauengolf dahin zu bringen, wo es hingehört?
Also ich glaube, grundsätzlich geht es ja schon in die beste, richtige Richtung. Also ich habe eben einen Sponsor erwähnt, der wirklich viele Millionen in die LET reinpumpt und
Ja.
überhaupt in diesen Frauengolfmarkt. Und das ist natürlich gut so. Ich glaube auch, dass dem Damengolf viel mehr gesehen wird, auch jetzt mehr, auch durch die Social Media, auch durchs Fernsehen, dass wir immer mehr die Möglichkeiten haben, Frauengolf überhaupt zu sehen. Also es ist nicht mehr vergleichbar, wie es vor 8 Jahren war oder 10 Jahren. Und grundsätzlich glaube ich, was den Zuschauern klar sein sollte, ich meine, du sagst es, ja, man müsste sich viel mehr für Frauengolf interessieren, weil es dem Eigengolf so viel näher ist. Aber trotzdem, also man wird niemals die Drives eines DeChambeau schlagen. Man wird ehrlicherweise auch niemals die Drives einer Nelly Korda schlagen, weil wer kann schon mal eben so 270 Grad Yards driven? Aber die Schlägerkopfgeschwindigkeit ist eine ganz andere und man kann sich da schon wahrscheinlich eher was theoretisch abgucken, aber was vor allem, finde ich, das Hauptinteressante an diesen ganzen Damen-Events ist, du bist wirklich nah dran. Also dann hatte ich einmal das Glück, das ist aber auch nur eine seltsame Destination, ich war in Kenia bei dem Eröffnungsevent der Ladies European Tour und da war es eben so, da war fast niemand. Okay, es war auch Kenia. Aber du bist wirklich fast one-to-one. Du bist ganz nah bei den Spielerinnen. Während bei so einem Event, was hier über alles gehypt wird, wie beim Masters, so richtig nah kommst du da auch nicht an die Leute ran. Da ist ja alles fünfreich, sechsreich. Und du kommst vor allem Sedin, jetzt Amundi, du kommst den Top-Spielerinnen wirklich ganz nah. Und ja, und das glaube ich, da wünschte ich mir, das ist, aber nun sind die Deutschen auch kein Publikum, was sich wirklich ganz doll interessiert für Golf. Die spielen lieber selber Golf, als dass sie zugucken, glaube ich.
Ja.
Und dabei kann man durch Zugucken so viel lernen. Denn man lernt viel mehr, als wenn man sich jetzt selbst zum Monatsteller währenddessen anmeldet. Denn das sind auch die Kleinigkeiten vom Kursmanagement, von der Art und Weise der Pre-Shot-Routine. Und das kannst du da wirklich sehen. Und das ist da nicht so wie bei der European Open in Green Eagle, wo du dann schon ein bisschen kämpfen musst, dass du da mal was sehen kannst.
Ja. Es scheint in Asien zu funktionieren.
Oh ja, also ich meine, das ist ja Wahnsinn, ne? Also die Asiaten, die schwemmen ja förmlich den Markt, wie ich immer sage. Und das halt seit Jahren. Also seit 10 Jahren. Da kommt eine nach der anderen. Naja, es gibt ja auch eine, ist es die Lee? Es gibt eine Lee, die wird geführt auf der Weltrangliste mit einer 9 dahinter, weil es eben die 9. Lee ist. Also es gibt halt so viele von denen. Also jetzt den, ich meine, asiatische Spielerin, Verzeihung, ich möchte politisch korrekt sein, aber es sind eben sehr viele, die auch ähnliche Namen haben und identische Namen. Und daher mussten die jetzt tatsächlich schon aufs numerische System zurückgreifen, um die auseinanderhalten zu können.
Und das sind dann auch Stars und Vorbilder, die in, ob es jetzt in Korea oder in Japan ist, präsent sind, nicht? Ich meine, vielleicht kriegen wir das jetzt mit Esther nach ihrer Silbermedaille. Junior Solheim Cup läuft gerade, glaube ich, jetzt heute und morgen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Dieses Jahr leider ohne deutsche Beteiligung. Das war das letzte Mal anders.
Genau, unser Dauersternchen Helen Breen war da, aber die hat jetzt aktuell ja Besseres zu tun. Seit Juli ist sie Profispielerin, hat seitdem auch schon ein paar Turniere gewonnen und ja, konzentriert sich jetzt auf ihre Profiturniere und war, glaube ich, auch 3, 4 Mal hintereinander beim Junior Solheim Cup dabei und ist halt eine Maschine, wie sie bewiesen hat, ne?
Ja, wenn man sich diese Rosters anguckt von den Spielerinnen, die beim Junior Solheim dabei waren und dann sehen, wie viele von denen dann im Solheim Cup spielen, es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Zum Junior Solheim Cup möchte ich noch ganz kurz was sagen. Einer unserer Golfschau All-Stars, Adi Olafsson, der Head der PGA of Iceland. Es ist ein besonderer Tag für ihn heute, denn im Junior Solheim Team Europe ist zum ersten Mal eine junge Isländerin. Und da hat Adi ganz viel mit zu tun in einem Land, das, was weiß ich, wie viele 100.000 Einwohner hat, und wo 20% der Bevölkerung Golf spielt. Also von hier aus herzlichen Glückwunsch, Adi, und alles Gute an das Junior Solheim Team. Europe. So, jetzt aber, Isabel. Jetzt brauche ich eine Score von dir fürs Wochenende.
Bitte.
Komm.
Ja, ich soll jetzt mal
Soll
raushauen,
ich zuerst?
wie ich glaube, wie das Team gewinnt, wie das europäische
Welches
Team
Team
gewinnt.
und die Score? Und wenn wir beide die gleiche Score haben, dann müssen wir irgendeinen Tiebreaker suchen.
Okay. Ich sage, es wird ein bisschen eng,
Oh.
aber ich glaube schon, dass es dann 12 zu 16 wird für Europa natürlich.
16-12 für Europa. Das ist ja eine Hausnummer.
Du meinst, es ist ein bisschen mutig,
Nein,
ja,
nein, das ist,
wahrscheinlich.
natürlich ist es mutig. Ich bin da voll bei dir. Ich wäre bei 15-13 Europa.
Oh, ich glaube, du wirst näher dran sein.
Ich
Worum
weiß
was
es
wetten
nicht.
wir?
Also
Wir
ich,
müssen noch einen Wetteinsatz besprechen.
ich weiß nicht, drei orangene Bälle, ich weiß es nicht. Was ich,
Nee,
normalerweise bei
pinke
uns,
Bälle.
wir wetten normalerweise um Tütensuppen oder der Verlierer muss einen Staplerschein machen. Das sind normalerweise die Wetten bei uns. Also ich habe schon einen Staplerschein,
Nee,
deswegen.
der Verlierer muss bei Sommerfeld irgendwie aushelfen. Also denn Sommerfeld sollte man, also ohne jetzt Werbung zu machen, ich finde es wirklich ganz toll, dass Esther Henselei, die ja nicht nur aus Niedersachsen kommt, die jetzt das erste Mal beim Solheim Cup dabei ist, obwohl sie schon zweimal oder einmal vor allem ganz kurz davor war. Sommerfeld, Golfplatzpflege, die waren von Anfang an ihrer Seite. Und das finde ich tatsächlich toll. Ich meine, die haben sich an einer Newcomerin direkt von Anfang an beigestanden. Und das finde ich tatsächlich mutig, bemerkenswert und toll. Und man sieht, sie hatten recht. Na, ich weiß nicht, ob wir jetzt bei Sommerfeld einen Staplerschein machen wollen, aber nein, ja, aber wir gucken. Wir gucken, wer näher dran ist.
Irgendwas finden wir,
Ich
irgendwas
befürchte, du
finden
bist näher dran.
wir. Genau, ein
Ja.
Fuffi in die Jugendkasse oder irgendwie sowas finden wir bestimmt. Ne? Wo schaust du den Solheim Cup? Der läuft übrigens auf Sky. Ich denke, Gregor Bernhard ist auf jeden Fall am Start, denke ich mal. Adrian Grosser, ich weiß es nicht, der hat sein Profil geendet. Der ist aber auch dabei. Ich denke, das wird ganz spannend. Mit der Zeitumstellung, ich glaube, es fängt um, das ist nicht so 7 Uhr morgens, sondern das ist dann nachmittags und dann die ganze Nacht, ne? Aus Virginia.
Genau, ich glaube, ich mache es mir tatsächlich klassisch zu Hause. Ich bin ja primär im Homeoffice. Das Golfmagazin sitzt hier in Oberhaching. Aber ich mache es ja vom Norden aus, so wie du. Ich bin ja auch in Niedersachsen. Und ich habe extra am Wochenende nicht so viel vor. Bis auf, das stimmt nicht. Ich fahre nach Föhr, um ehrlich zu sein. Aber da haben wir uns auch schon verabredet also auch in Sachen Golf und
Spielst du?
Golfarchitektur. Genau, tatsächlich mit Christian Althaus direkt.
Ach, super.
Und da haben wir dann auch gesagt, wir gucken mal, ob wir es irgendwie hinkriegen, ein bisschen Solheim Cup zu gucken.
Das finde ich toll. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit Christian. Ganz oben auf meiner Bucketlist für. Wir waren jetzt, ich war letztens in Semlin, war super Platz und natürlich bei Bleschi, das sind alles tolle Plätze, aber ganz oben auf meiner deutschen Bucketlist ist der Golfclub für. Liebe Isabel, es hat Spaß gemacht mit dir. Ich glaube, wir haben fast alles bis aufs Wetter gecovert. Typisch Virginia, es ist noch nicht Indian Summer, es sind immer noch so 25, 28, 30 Grad, denke ich mal. Gutes Wetter. Wir werden die USA, USA, get in the hole. Schreie ausblenden und für unsere europäischen Frauen rooten. Machen
Ja,
wir?
super. Machen wir. Däumchen drücken und ich bin gespannt, wie es ausgeht. Und dann müssen wir nochmal drüber schnacken, wie es dann gelaufen ist.
Das machen wir. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall auf das erste Rotofest 2025 zum Masters mit dir, wo du den Jungs wieder zeigst, wo es der Hammer hängt. Da bist du auf jeden Fall natürlich wieder dabei. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen herzlichen Dank.
Danke dir auch. War schön.
Wir sprechen ins To the Linksland, ladies and gentlemen.